Vielen lieben Dank. Ich kann mich jetzt richtig bedanken, dass ihr uns hier so freundlich aufnehmt. Nicht nur das gute Essen, sondern auch das Miteinander. Für mich waren es viele unbekannte Gesichter und jetzt gestern Abend einfach auch durch die vielen Gespräche jetzt heute Morgen einfach eure offene Art, auch einfach Dinge auch zu kommunizieren, auf mich zuzukommen, auf andere zuzugehen. Wir fühlen uns hier total wohl, genießen das und freuen uns auf den heutigen Tag, auf morgen. Und ja, gestern Abend war ich bei der Jugend, habe es nicht so lange geschafft wie die, habe gehört, bis 4 Uhr war ich unterwegs. Ich merke auch, ich muss beim Tischtennis ein bisschen was noch nachholen. Und genau, müssen wir mal gucken, vielleicht klappt das heute Abend. Ich will mich nochmal ausprobieren. Ja. Vielleicht auch an anderen Stellen, da macht, wir genießen das hier sehr, ist einfach von der Atmosphäre, man spürt ja etwas, wenn man in eine neue Gemeinde kommt, an eurem Gesichtsausdruck, an eurer Art, miteinander umzugehen. Man merkt einfach, hier ist eine Herzlichkeit hier und weitermachen. Und ich glaube, für Menschen, die hierher kommen, werden gut aufgenommen. Heute das Thema, es wird zunächst um in ihm leben, Jesus kennen, in ihm leben, ein Schwerpunkt, und dann werden wir schon gleich einen Sprung machen zu ihm bekennen. Das hat ein bisschen was mit Gemeindekultur zu tun, Gemeindeleben miteinander, und da möchte ich einfach ein paar Dinge weitergeben und dann fahren wir das am Abend dann fort. Ich liebe eine Geschichte, ich habe gerade schon mit dem Harry, ne, war das? Genau, haben wir uns schon ausgetauscht. Ich liebe diese Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern und mit verschiedenen Menschen, die ihn lieben, und besonders Martha und Maria, in seiner Nähe waren. Und wir können viel darüber reden, wir sollen viel Zeit mit Jesus verbringen, und aber hier wird es für mich so genial, so intim, so praktisch. Viele von euch kennen die Geschichte sicherlich, ich möchte uns sie einmal lesen. In Johannes 12, da lesen wir Vers 1, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl. Martha bediente und Lazarus lag mit den anderen zu Tisch. Maria aber nahm eine Flasche mit einem Pfund Salböl, es war echte, sehr kostbare Nade, und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich, es war Judas, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Lass sie in Ruhe, sagte Jesus. Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Es wird immer Arme geben, um die ihr euch kümmern könnt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Und in dieser Geschichte kommt die Martha immer nicht so gut weg und Maria wird immer sehr positiv dargestellt. Und ich glaube nicht, dass Jesus hier etwas gegen Martha sagt oder nur für Maria. Er bringt hier nur etwas in eine Relation. Und dann gibt es da noch einen Judas in dieser Geschichte, der sogar aus falschen Motiven etwas tun wollte, der aus eigenen Motiven eigentlich aktiv sein wollte. Und viele würden ja sagen, ist es besser, einfach mit Jesus Zeit zu verbringen, oder ist es besser, Menschen, die in Not sind, zu helfen? Würden wir hier eine Umfrage machen, weiß ich nicht, ob es eindeutig ihr sagen würdet, nein, es ist gut, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Jesus sagt ja auch nicht, ihr sollt das nicht machen. Jesus gibt hier nur eine Reihenfolge, eine Priorität vor. Es bringt nichts, aus falscher Motivation ganz viel zu machen. Es können die größten Dinge sein. Judas hatte ja sogar recht. Also das, was dort ausgekippt wurde, wir würden sagen verschwendet, war ein Jahresgehalt. 20, 30, 40, vielleicht 50.000, sitzt hier jemand? Es meldet sich keiner. Wurde einfach verschwendet. Und wir würden sagen, bist du verrückt, was hätten wir damit machen können? Wir hätten Armen helfen können, wir hätten Menschen bezahlen können, wir hätten sonst was kaufen können, um Menschen zu helfen. Und Jesus rückt das zurecht und sagt, darum geht es gar nicht in erster Linie. Hier war eine Frau, die Jesus verschwenderisch liebte. Ihr war es wichtiger, in der Nähe Jesu zu sein, Jesus zu begegnen, Jesus zu dienen, als die ganzen Kosten zu überschlagen und zu gucken, was bedeutet das für den Rest der Welt. Aber eines können wir uns sicher sein, diese Frau, die so nah an Jesus war und die ihn so verschwenderisch liebte, wird ein Mensch gewesen sein, der die Welt, wie wir es gerade im Lied gesungen haben, mit offenen und mit Jesu Augen gesehen hat und der auf das, was sie Jesus gegeben hat, anderen Menschen gegeben hat. Und deswegen diese Reihenfolge. Wir können uns über viele Dinge unterhalten, wie wir heute Menschen auch mit dem Evangelium erreichen. Aber hier ist der Start aus der Beziehung zu Jesus. In ihm leben, in seiner Nähe sein. Denn das ist immer ein doppelter Auftrag oder ein zweifacher Schritt. Auf der einen Seite lesen wir in Johannes 15, also seid bei mir, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wer in seiner Nähe ist, der bringt viel Frucht. In Apostelgeschichte 1,8 heißt es, ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Gottes Kraft und Zeugen sein. Gott sagt, liebt mich an erster Stelle und liebt die Menschen. Es ist immer in diese beiden Richtungen. Es ist immer miteinander verknüpft. Und so geht es in beide Richtungen. Gott ist ständig auf der Suche nach uns. Er öffnet ständig die Arme. Die ganze Bibel ist voll damit. Müsst mal darauf achten, die ersten drei Kapitel, da geht es darum, dass etwas verloren wurde, was da war. Und in den letzten drei Kapiteln der Bibel, da heißt es, dass etwas völlig Neues da ist, wo Gott etwas wiederhergestellt hat. Aber die restlichen 1192 Kapitel oder 1183 Kapitel geht es Gott nur darum, die Nähe zu dir zu suchen. Dass Beziehung zwischen Gott und Mensch möglich wird. Er tut alles dafür. Er baut eine Stiftshütte. Er begegnet Menschen in einem Dornbusch. Er schickt Priester, damit irgendwie Beziehung möglich ist. Er lässt einen Tempel bauen. Er schickt Propheten, dass sie in unser Leben hineinrufen und uns wieder zurückrufen. Er selbst kommt auf diese Erde, um uns Menschen zu begegnen. Er schenkt uns sein Wort. Er schenkt uns seinen Geist. Er schenkt uns Gemeinde. Also Gott tut alles dafür, um in unsere Nähe zu kommen. Und Gottes Anliegen ist es wie Maria, dass wir so verschwenderisch lieben und in seine Nähe kommen. Ich möchte dir etwas zeigen. Du kannst für Jesus leben. Du kannst mit Jesus leben und du kannst auch in ihm leben. Manchmal sind die Grenzen natürlich schwammig. Ich möchte keine starken Grenzen setzen, aber vielleicht hilft uns das ein bisschen zu verstehen, wenn wir, vielleicht manche erinnern sich oder sind vielleicht manche auch drin oder gerade auf dem Weg dorthin. Wenn ich mich als Junge für ein Mädchen interessiere, dann habe ich noch keine Beziehung. Dann würde ich, um ihr zu gefallen, etwas für sie tun. Ich benehme mich vielleicht ein bisschen anders, ich mache Geschenke, ich versuche irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, aber da ist noch gar keine Beziehung. Ich tue aber Dinge für sie, die ihr gefallen. Ist ja nicht verkehrt, oder? Aber da will man ja nicht stehen bleiben. Und dann gibt es einen nächsten Schritt, wir können mit jemandem zusammen etwas tun, partnerschaftlich, als Team. Und so kann es auch sein, dass wir in einer Beziehung sind oder vielleicht jemanden auch gewonnen haben und dann gemeinsam Dinge tun. Und dann gibt es eine Verbindung, Ehe oder auch wo man als Mann und Frau zusammenkommt, das ist die innigste, die intimste, die tiefste Beziehung, die du mit einem anderen Menschen haben kannst, das ist in ihm leben. Und ich kenne das aus meinem Leben, Situationen, wo ich etwas für Jesus tue. Vielleicht, dass es ihm gefällt. Vielleicht auch, dass es anderen Menschen gefällt oder dass sie denken, dass ich ein Christ bin. Manchmal gibt es Situationen, wo ich einfach meinen Weg gehe und Gott bitte, hilf mir dabei. Als wenn er wie so ein Freund und so ein Partner in mir ist, mit mir ist. Und dann gibt es Situationen und dann wird das nicht reichen. Wenn du in deinem Leben in eine heftige Krise kommst oder vor großen Entscheidungen stehst, auch Situationen, wo es wirklich um etwas geht, wird es nicht reichen, dass du denkst, dass Jesus irgendwo ist, sondern du brauchst diesen Frieden, diese Gewissheit, diese Ruhe, diese enge Beziehung zu Jesus, sonst wirst du den Schritt nicht gehen. Ich würde niemals nach Hameln ziehen, nur es für Jesus zu tun. Ich würde niemals nach Hameln ziehen und den Ort, wo ich aufgewachsen bin, verlassen, rufen hat, weil ich weiß, ich gehe mit Jesus. Ich bin gegangen, weil Gott gerufen hat, weil Gott in mir etwas bewegt hat. Das andere wird nicht reichen, denn wenn Krise kommt, wenn Gegenwind und Stürme kommen, wird es nicht reichen, dass ich sage, ich mache es für ihn. Und so können wir das komplett runterbrechen. Das müssen keine beruflichen Neuausrichtungen sein oder gewaltige Schritte. Das haben wir ganz im Kleinen. Es reicht meistens nicht, es stellt uns nicht zufrieden, etwas nur für Jesus zu machen, sondern Jesus wünscht sich, dass aus der Mitte, aus dem Herzen, aus einer engen Beziehung etwas wächst. Ich liebe dieses Lied From the Inside Out. Kennt ihr das? Von Hillsong ein Lied, also dass so aus der Tiefe, aus der Mitte, aus dem Herzen heraus etwas entsteht. Ich habe lieber einen Menschen, der ein bisschen daneben läuft, aber ehrlich ist, als jemand, bei dem alles perfekt läuft, aber ich merke, dass er nicht ehrlich ist, oder? Haben wir das nicht alle lieber? Aber uns selber, ich kenne das aus meinem Leben, fällt es schwer, so zu leben. Aber Jesus kennt ja unser Herz, unser Innerstes. Und diese Beziehung möchte er aufbauen. Ich kenne das aus meinem Leben, aber wurde mal von einem Jugendlichen gefragt, wie viel muss ich die Bibel lesen? Wie viel musst du? Was soll ich dir sagen? Ich sage, das ist die falsche Frage. Dann ein anderer Freund sagt, ja, unser Pastor, der hält eine Predigt und dann verlangt er tatsächlich von uns, dass wir 15 Minuten am Tag die Bibel lesen. Wie stellt er sich das vor? Kennt er überhaupt mein Leben? Ich komme nach Hause, da sind kleine Kinder, ich komme spät nach Hause, 17, 18 Uhr, ich will meine Kinder noch sehen und, dann zählt er mir deine Liste auf und ich dachte, ja, das ist schon hart, ja. Aber dann dachte ich, wenn du die Frage stellst, wie viel Zeit muss ich in der Bibel verbringen, das ist die falsche Frage. Ich denke mir, kann ich es mir leisten, als Vater, Mutter, Schüler, Freund, als Christ, als Student, als mitten im Beruf stehender, als Rentner, völlig egal, jemand, der vielleicht eine große Familie hat, kann ich es mir überhaupt leisten, ohne die Bibel durchzukommen? Das ist die richtige Frage. Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht ohne Jesus durch all das gehen. Ich brauche ihn. Ich brauche seine Nähe, ich brauche seine Hilfe, ich brauche seine Sicht, ich brauche seinen Blick für mich, meine Situation, ich brauche seine Größe, um da durchzugehen. Und nicht nur, um irgendwie durchzukommen, sondern kraftvoll, voll Überzeugung, motiviert, Menschen auch mitzunehmen. Wir hatten vor einiger Zeit ein Treffen mit Pastoren, also mit unserer evangelischen Allianz und einige aus der Landeskirche. Und es war so spannend zu sehen, wie unterschiedlich wir leben, wie unterschiedlich wir ticken. Und es gibt ja unterschiedliche Pastoren. Manche sind wiedergeboren, manche leben den Glauben, manche sind voll Feuer und manche nicht. Und dann erzählte ich einfach ein bisschen so aus unserem Leben, weil wir uns ausgetauscht haben. Und dann sagt eine Pastorin zu mir, oh, das wäre schön, mal so richtig die Bibel zu lesen. Wann soll ich das schaffen? Und ich dachte, mir tat das so leid, weil sie erzählen auch von der Last, die sie tragen, wie hart der Dienst ist, wie viele Aufgaben sie haben, wie schwer es ist. Und dass dort niemand hingeht und sagt, an allererster Stelle sollt ihr die Bibel lesen und danach kommt alles andere. Und wisst ihr, wenn da so eine Seele spricht, wie gerne würde ich, wann habe ich das letzte Mal so richtig die Bibel gelesen? Für mich ist das, wann habe ich das letzte Mal so richtig Zeit mit Jesus verbracht? Das so genossen, nicht gearbeitet, nicht gedacht, sondern einfach aufgesogen. Ich habe als Jugendlicher es am meisten immer geliebt, wir hatten eine Freizeit, Campingfreizeit, unterste Komfortmöglichkeiten, sage ich mal. Aber es war die beste Zeit im Jahr immer. Wir waren dort an der Ostsee und dann diese Zeit, wo wir einfach, stille Zeit, eine Zeit, wo einfach Ruhe war. Jeder konnte machen, was er will, aber die meisten haben sie dafür genutzt, um einfach die Zeit mit Gott zu verbringen. Und dann setzt du dich ans Wasser und schaust dort rein und denkst dir, hier hast du einfach genossen, hier hast du aufgetankt, hier hast du aufgesogen. Und ich erlebe auch unterschiedliche Christen. Wir haben manchmal Menschen, die sind extrem hungrig und gierig. Sie saugen alles auf, du erzählst ihnen nur etwas und sie wollen mehr. Und dann haben wir andere, die sind übersättigt und staunen nicht mehr. Ich habe das gestern den Jugendlichen erzählt. Ich bin ja nicht christlich aufgewachsen und kenne viele Geschichten aus dem Alten Testament gar nicht so sehr. Und ich sitze in der Bibelschule und wir gehen Daniel durch und ich bin total begeistert. Der Lehrer macht das gut und Gott spricht und es ist so aktuell. Und ich sitze da und denke, boah, ey, wow. Guck zu ihm rüber, er sagt, ja, Daniel halt. Ich so, Daniel halt? Was ist das denn? Er hat es einfach schon so oft gehört oder wird nicht mehr gepackt. Das tat mir voll leid. Ich war so voll dankbar. Ich will das jetzt nicht laut sagen, aber ich sage es trotzdem, dass ich das noch nicht alles erlebt habe, weil ich diesen Moment halt genießen könnte. Natürlich würde ich tauschen mit jemandem, der schon von klein auf manches mitgemacht hat. Und wir haben solche Menschen auch bei uns. Wir sind 30, 35, wir haben eine 50-Jährige bei uns, die ist so lange schon Christ, aber die weiß so wenig. Und du denkst, was hat sie die ganzen Jahre gemacht? Und wie die aufsaugen, wie die Bock haben. Und so ist auch unser Auftrag, nicht immer nur Menschen von Nicht-Christ zum Christen zu machen, also was wir sowieso ja nicht können, aber Menschen auch zu begleiten, Menschen in die Reife führen, ihnen Gott schmackhaft zu machen, diese Beziehung wertvoll zu machen, dass sie wirklich auch hineinwachsen. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Ich möchte euch mal was zeigen. Mir hat das mal geholfen. Ich kenne unterschiedliche Leute. Manche können stundenlang die Bibel lesen. Manche schaffen es nur ein Vers oder so und irgendwie sind die beide gleich gut unterwegs. Weiß ich nicht. Manche lesen ganz viel, manche wissen ganz viel, aber bringen das nicht ganz die PS auf die Straße, sage ich mal. Wir hatten das auch gerade im Gespräch. Wir können sehr viel wissen. Wir können auch sehr viel scheinbar glauben. Aber dein Leben, das, was du wirklich tust, entscheidet darüber, wie dein Glaube wirklich ist. Weil du lebst immer das, was du glaubst. Du lebst immer das, was du glaubst. Wenn wir im Kreis zusammensitzen, wenn wir vielleicht einen Test schreiben, wissen wir, welche Häkchen wir setzen müssen. Aber an dem Leben, das ist die Prüfung. Wir leben immer das, was wir glauben. Im Verborgenen, im Stillen. Das ist das, was Jesus sieht. Und wisst ihr, das Coole ist, egal wie schlecht wir uns fühlen, egal wie enttäuscht wir manchmal über uns selber sind, Jesus kennt uns. Jesus weiß das. Und trotzdem liebt er uns. Und trotzdem geht er weiter. Wir brauchen uns vor ihm nicht zu verstecken, sondern in seine Nähe kommen, intime Zeit mit ihm verbringen, in seine Arme laufen und sich von ihm verändern lassen. Nicht für ihn, nicht ein bisschen mit ihm, sondern in ihm verändern lassen. Auch nicht für andere Menschen oder nur mit anderen Menschen, sondern wirklich durch Jesus, durch diese Beziehung sich verändern lassen. Ich möchte euch mal was vorstellen. Es gibt 9 verschiedene Wege, vielleicht gibt es mehr, vielleicht gibt es weniger, wie man so den Weg zu Gott auch findet. Und es gibt sehr unterschiedliche Personen. Dann gibt es einmal die Natur, Schöpfung, wenn man dort unterwegs ist, wenn man das mal so ganz bewusst macht, hier darfst du natürlich, hier musst du Zeit haben, hier kannst du nicht hetzen, aber hier wird man gewaltig von Gott angesprochen, ist vielleicht auch so ein Moment, wo ich gerade sagte, wenn ich an einer See bin oder am Strand bin und die Bibel aufgeschlagen habe, dann spürst du die Größe und Schönheit Gottes anders, als wenn ich in meinem Büro sitze. Außer es hat so einen Ausblick Richtung Strand und Meer, ne? Gibt es hier in Bielefeld wahrscheinlich auch nicht, ja. Dann gibt es Menschen, die das lieben, mit allen Sinnen das wahrzunehmen. Also zum Beispiel, wir denken da vielleicht auch ans Abendmahl, wo wir nicht nur etwas hören oder was sehen, sondern wo wir auch was schmecken oder vielleicht auch riechen oder so. Also das ist dann ein anderes Erlebnis. Dann Tradition, Rituale, etwas, wo du ein Schema hast, vielleicht auch gewisse Gebetsformen, etwas, was dir hilft, dich an etwas zu richten, das, was gleich ist, so auch in die Nähe Gottes zu kommen. Manche lieben Askese, Verzicht, Abstand, weit weg, fällt uns extrem schwer. Also ich meine, wenn wir das Handy bei uns haben, dann sind wir ja mitten in der Welt. Also egal, wo ich bin, wenn ich dort Internet habe, bin ich ja voll erreichbar. Manche lieben das wirklich abzuschalten, rauszugehen, wirklich getrennt zu sein, bis hin sogar vielleicht auch Fastenzeiten, wo man wirklich auf Dinge verzichtet, um sich ganz bewusst auch auf Gott auszurichten. Hier würde ich nicht mit 40 Tagen Fasten starten, hier würde ich auf jeden Fall klein beginnen, aber mit diesem Abstand Gottes Nähe zu spüren, zu erleben, auch diese Ruhe zu genießen. Manche lieben das. Andere erleben Gott oder kommen Gott sehr nahe in Aktion. Wenn sie gerade mitten im Dienst sind, gerade mit Menschen unterwegs sind, gerade vielleicht auch missionarisch aktiv sind, dass sie dort die Nähe Gottes extrem spüren. Das ist also, manche saugt das aus, die sind dann platt und die sagen, jetzt brauche ich erstmal eine Pause, und manche sind dort mittendrin und sagen, boah Gott, sofort nochmal, ich erlebe dich, ich bin so nah dran, ich höre dein Reden, ich spüre deinen Herzschlag. Manche dienen gerne, helfen Menschen, freuen sich einfach ihnen etwas Gutes zu tun und erleben in diesem eine Begegnung mit Gott. Ein Zusammenkommen, wo Gott sie anspricht. Sie sind vielleicht nicht der Mensch der vielen Worte oder des vielen Studierens oder Askese oder Aktion, sondern sie dienen Gott gerne und erleben in diesem, im Dienst, in der Fürsorge, wie Gott sie antickt, wie Gott sie gebraucht, wie Gott eine Verbindung aufbaut. Für manche ist vielleicht dieses Bild von Martha, diese Liebesbeziehung, so in der Nähe, an den Füßen Jesus, so richtig verknallt, verliebt zu mit Jesus sein. Wisst ihr, da kannst du einfach, wollen wir morgen was machen? Dann sagt die Person, ich muss erst mal Jesus fragen. Also wie es halt in der Ehe so ist, ne? Bevor wir was machen, ich muss das erst abklären. Also einfach so Menschen, und ich kenne solche, ich bin es vom Typ nicht, aber es gibt manche, die sind so richtig verknallt so in Jesus. So, die fragen ihn alles. Und die klären das mit ihm ab. Und wenn er ruft, dann sind sie sofort da. Also so wie die erste Liebe. Manche sehr stark in der Anbetung, in der Lobpreiszeit, wo man einfach Gott so alles fallen lässt. Und durch Lieder, durch vielleicht auch Gebetszeiten, durch verschiedene Anbetungsformen Gott extrem nahe kommt. Und bei manchen ist es eine Verstandsebene, wo sie durch das Studieren, auch durchs Bücherlesen, auch durch mehr Wissen, auch anhäufen, in die Tiefe kommen. Bei mir sind es wahrscheinlich diese vier, irgendwie so eine Mischung daraus, aus Aktion, für Gott unterwegs sein, aber auch in der Natur. Dann sind es manchmal doch auch gleiche Formen, die mir helfen, aber auch durch das viele Lesen. Also was ich genieße, sind nicht nur diese, wenn es täglich klappt, diese Zeiten mit Gott, sondern wenn man wirklich so Freiraum ist, wo man mal deutlich länger einfach in das Wort Gottes richtig eintauchen kann und wo du denkst, das habe ich doch schon ein paar Mal gelesen, aber dann packt dich Gott und bringt dich richtig auch nach vorne. Genau. Ich würde euch bitten, wir machen ein kurzes Break. Tauscht euch mal bitte an den Tischen zu zwei Fragen aus und dann gehen wir zum nächsten Step. Einfach ganz locker austauschen, so wie ihr an den Tischen seid. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt zu zehnt oder so seid, auch einfach das teilen in Vierer- oder Fünfergruppen. Tauscht euch mal ganz locker aus. Welcher Typ bist du? Was schlägt bei dir am meisten? Ich werde die gleich wieder an die Wand werfen. Und um dann in den nächsten Schritt zu kommen, welchen Unterschied macht es für mich und meine Gemeinde, wenn wir in Jesus leben oder nicht? Sammelt mal so zwei, drei, vier Gedanken. Ich gebe euch 10 Minuten Zeit dafür. Tauscht euch mal bitte aus. Also erste Frage, was für ein Typ seid ihr? Und dann zwei, drei Gedanken, was für ein Unterschied macht es, ob wir in Jesus leben oder nicht, persönlich und auch für uns als Gemeinde. Okay? So, die Uhr läuft. Ich höre noch niemanden reden. Nein, ihr seid schüchtern, ne? Ihr kennt euch noch nicht. Thank you. Okay. Gut. Das können wir gleich noch fortsetzen, wenn ihr euch da austauschen möchtet. Dem einen liegt sowas, dem anderen fällt es schwerer. Sind wahrscheinlich auch wie bei mir Mischungen da. Vielleicht ist auch jemand, der ein richtiges Top-Thema hat, wo er Gott am allermeisten begegnet. Ich hoffe, ihr seid dazu gekommen, einfach kurz zu überlegen, welchen Unterschied es macht für mich und für uns als Gemeinde, für uns als Teams in den Gemeinden, als Familien, ob wir in Jesus leben oder nicht. Was ist etwas, wo ihr sagen würdet, das macht einen Unterschied? Hat jemand eine Idee? Also ein Fahren vor die Wand, ja. Mhm. Ja. In Liebe, Annahme, ja. Mhm. Nochmal.
Man bringt dann viel mehr mit hoch.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, Ermutigung, Selbstermutigung, aber auch andere zu ermutigen. Ja.
Ich werde nicht bereit sein, auch blöde Aufgaben zu übernehmen, wenn ich nicht 100% dabei bin.
Mhm. Ach so, Entschuldigung. Man wird auch bereit sein, Aufgaben zu übernehmen, die einem vielleicht nicht so liegen oder nicht so viel Spaß machen oder so, aber durch die Kraft Gottes ist es möglich und man macht das für die Gemeinschaft auch, ja? Ja, also man ist dann innen verbunden. Vielleicht ist es dann eine anziehende magnetische Kraft zueinander, anstatt dass man außenrum einen Zaun hinbaut und die gehören jetzt zusammen, aber da drin kracht es regelmäßig. Ich glaube auch einfach, wenn wir uns über Mission oder auch Evangelisation, Gemeindewachstum Gedanken machen, dann landen wir vielleicht nicht in erster Linie bei diesem Thema, oder? Wir denken, wir müssen ganz viel planen, ganz viel denken und ganz viel machen. Und vielleicht habt ihr dieses Modell schon auch gesehen und gehört. Keine Sorge, ich bin kein Künstler, das soll aber ein Eisberg sein. Ganz oft, wenn man in eine Gemeinde reinkommt, dann weiß man, was sie an Programm haben und was auch vielleicht ihre Vision, ihr Ziel ist. Das ist ja auch manchmal in einem Satz zu formulieren, das wollen wir. Also, und die meisten Gemeinden wollen ja irgendwie Menschen erreichen. Das kann man ja oben drauf schreiben. Das sieht auch gut aus und das ist auch nicht falsch. Und dann ist in erster Linie das, was sie tun, ihr Programm entscheidend. Was machen wir aktiv, Gottesdienst und, was machen wir aktiv, um diese Vision zu erreichen? Und wir merken, manchmal reicht das nicht und es funktioniert nicht. Und das, worüber wir uns gerade Gedanken gemacht haben, ist ja nicht etwas, was wir in so einem Satz formulieren können oder auch messen können, oder? Ich weiß, ob wir Sonntag Gottesdienst gemacht haben oder nicht. Ich weiß, ob wir uns zum Bibellesen getroffen haben oder nicht. Ich weiß, ob wir uns als Leiter getroffen haben oder nicht. Das ist alles eine gewisse Struktursache. Hier unten, das, was so unterschwellig ist, ist die Kultur. Das ist vielleicht das, warum wir etwas tun, was wir tun, aber die Kultur, wie wir es tun. Und hier entscheidet das extrem viel. Und es gibt Gemeindewachstum, das ist die Kraft nach innen, wenn Menschen hier in eure Nähe kommen. Und heute Abend werden wir ein bisschen darauf schauen, was können wir nach außen hin tun, um Menschen zu erreichen. Aber wir leben eine Kultur, eine Art. In jede Familie, in die du hineinkommst, merkst du, es ist anders. Ich als Russlanddeutscher fühle mich im Moment, weil ich jetzt seit 6 Jahren in der deutschen Kultur bin, fühle ich mich, wenn ich nach Hause fahre, deutsch. Aber wenn ich hier in Hameln bei uns bin, dann fühle ich mich russlanddeutsch. Und das merkst du, manchmal denkst du, also vorher habe ich ja gedacht, das ist schon sehr deutsch, aber dann bist du woanders, kommst in eine andere Familie, wo sie die Schuhe nicht ausziehen und andere Dinge. Und du merkst, sie essen anders, sie essen weniger, sie haben andere Schwerpunkte, sie gehen anders mit Zeit um. Familie ist für sie ein ganz anderes Thema. Aber beide würden sagen, Familie ist wichtig. Jeder würde diesen Satz unterschreiben, wir sollen uns als Familie treffen. Aber es ist trotzdem anders, es fühlt sich anders an. Und genauso ist es auch in Gemeinde. Wir können vieles benennen und planen und machen. Und deswegen ist es halt auch völlig unmöglich, wenn ich euch von Konzepten erzähle und euch sage, wir als Gemeinde machen das, das müsst ihr auch machen. Das bringt nichts. Es muss eine Kultur dahinter stehen. Wenn ihr von euch ein paar Leiter irgendwo hinschickt, die ihr ausbilden wollt, weil es gut ist, Leiter auszubilden und weil es ein gutes Programm gibt, und sie kommen zurück und treffen auf eine Kultur, die das verhindert, bringt es nichts. Deswegen, in der Nähe Jesu, intime Zeiten mit Jesus, sie bringen diese Kultur hervor. Wenn man dieses Bild von Martha, Maria, Lazarus und all den Jüngern einfach malen würde, dann kommt ja eine Atmosphäre rüber, oder? Hier merkst du, hier wird gearbeitet, hier ist auch Zeit für Zusammensein, hier sind verschiedene Personen, hier kommt eine Atmosphäre rüber, hier spürt man etwas, eine Kultur. Und auch für uns, für jede Familie, für jedes Ehepaar, für jedes Team, in dem ihr drinsteht, für euch als Gemeinde, ist es wichtig, diese Elemente für sich drin zu haben. Nicht als Programmpunkt, sondern eine Kultur, die wir leben. Es ist uns, wir kommen nicht in einer Sitzung zusammen und lesen die Bibel, weil wir das abhaken wollen, sondern weil es uns wichtig ist, dass Gottes Wort eine Rolle spielt. Wir nehmen uns Zeit zum Gebet, nicht weil wir beten müssen, sondern weil wir wirklich dahinter eine Kraft sehen und auch ein Reden mit Gott und auch ein Eingreifen von Gott. Und man spürt das in so einer Sitzung. Wenn man miteinander austauscht, wie geht's euch? Dann ist dort eine Atmosphäre, das kannst du nicht als Programmpunkt abhaken. Das kann sein, dass das eine ganze Sitzung dann füllt. Manchmal sind wir dazu geneigt, durch den Stress, den wir haben, zusammenzukommen, zu starten, alle Punkte vom Programm abzuarbeiten, Häkchen hinterzusetzen, die Dinge zu verteilen, weiter geht's. Das ist manchmal so, ja. Aber wehe, das ist deine Kultur. Wehe, das ist deine Art, zu leiten, zu leben, Beziehungen zu bauen. Diese Intimität mit Jesus, die führt zu Liebe, das haben wir gerade gehört. Gottes Sicht auf Menschen, Gottes Herzschlag, in seiner Nähe sein. Intimität führt zu Handlung. Wir bewegen uns, es passiert etwas. Und das spüren Menschen sofort, wenn sie hierher kommen. Wenn hier jemand reinkommt und auch so vielleicht ein paar Tage mit euch erlebt, spürt er diese Kultur. Ist egal, wer hier vorne steht und was er sagt, oder ist nicht egal, aber es ist nicht ganz so entscheidend, als wenn er hier etwas spüren würde, was ihn ablehnt. Er kann hier die tollsten Dinge sagen auf der Bühne, wenn er hier spürt, ich bin gar nicht angenommen, ich bin gar nicht gewollt, ich bin gar nicht geliebt, sie reden von der Liebe Gottes. Wenn er das hier spürt, und das ist viel entscheidender und viel spürbarer für diesen Menschen. Man kann so ein Konzept für sich entwickeln, man kann so etwas kopieren, man kann aber auch etwas kapieren und für sich auch umsetzen. Wir hatten zum Beispiel, als bei uns Gemeindegründung losging, war das nicht so, dass wir ein paar Dinge gut fanden, sie aufgeschrieben haben, gesagt haben, so leben wir jetzt. Sondern es wurde mit Leben gefüllt und Menschen haben das vorgelebt. Und dann haben wir eine Gruppe von Menschen genommen, nicht nur die 2, 3, 4 Personen, die leiten, sondern wir haben eine Breite an Leuten genommen, das sind bei uns jetzt nicht viele, aber trotzdem querbeet, und mit ihnen ein Leitbild entwickelt. Für uns. Wie ticken wir? Was haben wir in den letzten Jahren erlebt? Was ist uns wichtig? Wo schlägt unser Herz? Was möchte Gott von uns? Und so ein Leitbild ist für uns etwas, wir schauen zurück, wer sind wir, wie sind wir drauf? Wir wollen das festmachen und das ist ein Zustand, das sind wir und das sind wir noch nicht. Und dann haben wir für uns einfach etwas entwickelt. Und wir wünschen das für uns als Gemeinde, dass wir dort dranbleiben. Und hier geht es nicht nur um, der hat die Schriftarten hier nicht übernommen. Hier geht es nicht nur um Vollständigkeit, hier geht es nicht nur um Richtigkeit, sondern etwas, wo ich mir wünsche und Menschen das spiegeln, das spüren wir, wenn wir bei euch sind. Und dann merkst du, da ist eine Kultur dann greifbar. Okay? Es bringt nichts, so etwas zu haben, was im Schrank irgendwo liegt. Das ist nur etwas, was wir mal zusammengetragen haben für uns, was wir leben. Und wenn Dinge dort dann abweichen, weil das Kultur ist. Oben ist das, wir lieben Hameln und wir lieben Gott und wir leben Hameln. Und dieser letzte Satz, das ist diese Kultur. Wir wollen hingebungsvoll sein, wir wollen authentisch sein, modern, einladend, liebevoll, nachfolgend. Da fehlen vielleicht ein paar Worte. Aber für uns war das einfach etwas, was greifbar war. Hingabe, wir geben unser Bestes, wir hauen alles rein. Wir sind nicht zufrieden, dass jemand das so aus dem Ärmel schüttelt, sondern leidenschaftlich dabei. Wir wollen authentisch sein, wir wollen Menschen sein, die echt sind, die Fehler zugeben, die ihre Schwächen kennen, die in der Sitzung oder an anderen Stellen einfach ihre Not auch weitergeben. Wir wollen nach vorne denken. Wir wollen nicht so stark bewahren, sondern Gott, was ist der nächste Schritt mit uns? Wo möchtest du mit uns gehen? Wir wollen eine offene Kultur sein. Wir wollen Menschen freundlich und willkommen heißen. Wir wollen liebevolle Beziehungen. Familie ist uns wichtig, Beziehung ist uns wichtig und nachfolgend. Jesus ist unsere Mitte, Jesus ist unser Zentrum und Jesus ist der Herr der Gemeinde. Und auf ihn wollen wir hören. Aus seiner Nähe, aus der Intimität zu ihm wollen wir etwas bauen. Gemeinsam mit anderen Christen in diesem Land, auf diesem Planeten. Das ist etwas, was uns treibt. Das ist etwas, wo mein Herz schlägt. Und wisst ihr, das größte Lob war, als wir das dann mehreren Leuten vorgestellt haben, da kommt einer auf uns zu und sagt, ich war ja nicht dabei, aber ich spüre, das ist die KFH. Und das war so eine Bestätigung, dass sie das so erlebt hat und hier jetzt auf Papier gekommen ist. Und wir werden das nachjustieren. Das ist Stand heute. Wir bleiben an Dingen dran, aber wir wollen diese Kultur leben. Und ich wette, ihr findet bei uns auch Leute, genug Leute, wo manches noch nicht ist. Aber es ist eine Kultur, die wir prägen, die wir vorleben wollen. Und genauso ist es auch für euch. Ihr werdet ganz andere Begriffe vielleicht haben für euch als Gemeinde. Aber es ist so entscheidend, nicht das hier oben aufzuschreiben. Das ist relativ einfach. Ihr würdet wahrscheinlich auch sagen, dass ihr Gott liebt und dass ihr sogar Hameln liebt von hier. Aber das andere sieht bei euch vielleicht ganz anders aus. Wir haben ähnliches Programm an manchen Stellen. Und manchmal gehe ich in eine Gemeinde und denke, wow, cool, ey. Aber ich kann das, also ich nehme das mit, bin begeistert, aber das geht bei uns nicht. Es funktioniert nicht, weil die Kultur nicht passt. Und der kleinste gemeinsame Nenner, egal was wir hier nehmen, Jesus sagt, an der Liebe und auch an der Einheit untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Da, wo ihr zusammenkommt, da, wo Menschen in eure Nähe kommen, in diese Gemeinschaft. Ich habe das ja gestern erzählt, ich bin selber in eine christliche Gruppe hineingekommen und dachte, was geht denn hier ab? Und das hat so eine Sogkraft gehabt. Und das wünsche ich euch, dass ihr das behält. Ich weiß, ihr habt harte Jahre auch hinter euch. Ihr habt schwierige Zeiten hinter euch, wo nicht nur Sonnenschein war, wo nicht alles glatt lief, wo ihr herausfordernde Zeiten habt. Aber wäre ich nicht seit ein paar Jahren mit dabei, würde ich das gar nicht wissen, wenn ich hierher komme. Ihr seid auch Schritte rausgegangen. Gott hat etwas, den nächsten Step auch mit euch vor. Gott möchte nächste Schritte mit euch gehen. Hier ist eine Kultur, eine Einheit, eine Liebe, eine Hoffnung, dass es weitergeht. Ohne euch im Einzelnen zu kennen und auch zu wissen, was gerade in deinem Leben ist, ist in den letzten Jahren wahrscheinlich viel passiert, wo ihr sagt, boah, ich weiß nicht, also ob das wieder was wird. Und jetzt hat Gott wieder ein Stück herausgeführt und ich spüre ein Leben. Ich spüre eine Hoffnung, man merkt das einfach. Kennt ihr Gemeinden, du kommst rein und merkst, die besten Zeiten waren schon. Und dann gibt es Gemeinden, da kommst du rein und merkst, oh, hier kommt noch was. Und das spürt man hier. Gott hat etwas vor. Und das ohne zu wissen, wie ihr Gottesdienst macht, wann ihr Gottesdienst macht, wie euer Programm aussieht. Ich habe noch von niemandem gelesen, was für eine Vision ihr habt, sondern einfach, wenn man hier ist und spürt, wie ihr miteinander umgeht. Gestern mit der Jugend, ich fand es so genial. Dieses Miteinander, die Offenheit, die Ehrlichkeit, die Unterschiedlichkeit. Da sitzen nicht 10, 15 Gleiche, sondern extrem bunt, unterschiedlich. Aber wie sie miteinander reden, authentisch, ehrlich, mutig, haben richtig Bock. Das hat mich total begeistert. Und ich merke einfach, es kommt nicht auf die Massen an. Es kommt auf die Kultur an in der Gruppe, die da ist. Du kannst mit 5, 10, 15 Leuten eine Kultur haben, die extrem anziehend ist. Du kannst mit 5000 Menschen etwas total Ablehnendes haben. Etwas Kaltes, etwas Entferntes. Es geht nicht um Massen. Es geht um diese kleinen Zellen bei euch in der Gemeinde. Und wenn ihr manchmal das Gefühl habt, was können wir, ich weiß nicht, wie viele ihr jetzt seid, schon anrichten. Es kommt nicht auf eure Größe an. Wir sind in Hameln viel weniger. Wir haben aber denselben Gott. Und wir dürfen alle in seine Nähe kommen und durch seinen Blick, seine Perspektive, seine Kraft dürfen wir hier unterwegs sein. Und hier draußen ist eine verlorene Welt. Menschen in eurer Nachbarschaft und so weiter, wir werden nachher drauf kommen, die euch brauchen. Und bitte, Gemeinde soll der Ort sein, wo wir hinkommen, wo wir getragen werden, wo wir ertragen werden, wo wir geliebt werden, wo uns vergeben wird. Ich sage manchmal, wenn wir versuchen, so ein bisschen anzuziehen, dann sage ich, ich will nicht, dass die Leute aus dem Job in den Job kommen. Die haben 8 oder 9 oder 10 Stunden auf der Arbeit Druck. Und jetzt kommen sie in die Gemeinde und hier wird wieder Druck gemacht. Das brauchen die Menschen nicht. Trotzdem sind wir als Gemeinde, wollen wir keine Sofagemeinde sein und uns einfach in den Kreis setzen und uns aneinander freuen. Da draußen geht eine Welt verloren. Wir haben einen Auftrag. Und deswegen ist auch die Beziehung zu Jesus nicht in allererster Linie nur meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern ich möchte von Jesus lernen, wie sieht er Menschen? Wie ging Jesus mit Menschen um? Wie hat Jesus gehandelt? Wie ist er Wege mit Menschen gegangen? Wie hat Jesus geleitet? Mit welchen Menschen hat Jesus sich angelegt? Wo ging richtig die Post ab? Mit welchen Menschen hatte Jesus sehr viel Geduld? Und wenn ich dann in seine Nähe komme, dann ist das nicht nur, um mein Bedürfnis zu stillen, sondern zu einem Kanal zu werden, wo das, was Jesus mir gibt, zu anderen Menschen fließt. Das Ziel sollte nicht nur sein, dass ich glücklich werde durch die Begegnung mit Jesus, sondern dass ich zu einem Kanal werde, wo das wieder fließt, zu anderen Menschen. Jesus hatte unterschiedliche Menschen um sich herum, das ist die letzte Folie. Jesus, und dann gab es drei Jünger, um die er sich etwas mehr gekümmert hat, dann die Apostel, dann alle seine Jünger und Volksmengen. Und wir denken manchmal so, alle waren immer ganz nah gleich bei Jesus, oder? Als Jesus auf der Welt war, gab es verschiedene Kreise. Menschen waren näher dran. Und wisst ihr, es ist aber auch so, dass die Tür von Jesus offen ist. Er lädt jeden ein. Das war seine Entscheidung. Aber Jesus, obwohl er wusste, was er tun wird, obwohl er auch hier in der Geschichte, haben wir es ja gelesen, er wusste ja, wer dieser Judas ist, ist er trotzdem einen Weg mit ihm gegangen. Kennt ihr Situationen, wo wir manchmal Sorge haben, was für Menschen in die Gemeinde kommen? Oder dass vielleicht jemand sich taufen lässt, wo wir nicht genau wissen, ob der gläubig ist. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Und dann wird immer so ein Tamtam gemacht. Und dann denke ich mir immer, was soll denn dieser Mensch machen? Das ist Jesus-Gemeinde. Wir können nur von außen reinschauen. Und er wird diese Gemeinde nicht zerstören. Jesus hat einen Judas ausgehalten in dieser Zeit. Und die Gemeinde ist entstanden und gewachsen. In den mittleren 12 war ein Judas. Und Jesus ist trotzdem mit ihm gegangen. Wir würden ja eigentlich sagen, er hätte ihn ja schon viel früher rausschmeißen müssen. Es wird ja sowieso nichts mit ihm. Er hat ihm die Chance gegeben. Er ging einen langen Weg mit ihm. Und so haben wir auch in unserem Zusammenkommen, und meistens ist es im Gottesdienst, wo es verschiedene Menschen gibt. Und ich am liebsten würde mir wünschen, dass jeder, der da ist, in dem intimsten Kreis ist, Mitarbeiterkern, Leute, die ein Herz für die Gemeinde haben, die nah an Jesus sind, die top motiviert sind, die immer Bock haben und, und. Aber es ist nicht so. Auch die in dem Kreis sind nicht immer so. Aber jeder würde sich wünschen, dass alle dort reinkommen. Und dann gibt es Gemeindemitglieder, Menschen, die zur Gemeinde gehören, aber vielleicht nicht so in der Mitte aktiv wie so ein Motor laufen. Dann haben wir regelmäßige Besucher, die immer wieder da sind. Dann haben wir gelegentliche Besucher, die vielleicht einmal im Jahr kommen oder vielleicht, weiß nicht, alle paar Wochen. Und dann gibt es, ist auch regelmäßig, ja genau. Genau. Und dann gibt es Gäste, die vielleicht mal eingeladen worden sind, sich einfach für die Gemeinde interessieren, sich Gemeinde einfach mal anschauen. Und jetzt kannst du mit diesen Gruppen auch unterschiedlich umgehen. Du kannst den Wunsch haben, nein, die sollen alle in den mittleren Kreis. Aber ich möchte euch einfach etwas weitergeben. Es ist gut, wenn diese Gruppen alle vertreten sind hier bei euch. Es ist nicht schlimm. Ich habe mal eine Predigt gehört an Heiligabend. Die Bude ist komplett voll. Und der Prediger fängt an, sich darüber aufzuregen, dass manche Menschen tatsächlich nur einmal im Jahr in den Gottesdienst gehen. Und du sitzt da und denkst dir, er kommt nur einmal, nutzt doch die Chance und bring das Evangelium. Bring ihm die Liebe Gottes, damit er wiederkommt. Jetzt kommt er gar nicht mehr vielleicht. Warum? Und hier kommt eine Herzenshaltung. Hier kommt Kultur rüber, wie er sieht, was für eine Art er hier auch, dass er das verändert sofort die Atmosphäre. Und du denkst, Mann, ey, vielleicht ist es dein Nachbar, den du mitgebracht hast. Und deswegen ist es gut, wenn diese unterschiedlichen Menschen da sind. Freut euch über jeden, der da ist. Habt die Tür offen, dass Menschen hineinwachsen können. Macht es ihnen so leicht wie möglich, aber gleichzeitig Ärgert euch niemals über jemanden, der hier hin und wieder mal kommt. Es sind unterschiedliche Menschen. Mitglieder sind schon wirklich fest dabei. Sie haben sich hier entschlossen, dazuzukommen. Regelmäßige Besucher können Menschen sein, die vielleicht im Glauben noch hinken oder noch gar nicht so entschieden sind. Vielleicht sind es auch Menschen, die auf der Suche nach Gemeinde sind. Gebt ihnen die Zeit. Seid liebevoll, seid gastfreundlich, geht auf sie zu, aber gebt ihnen Zeit. Gott muss ihr Herz öffnen. Es bringt nichts, sie einfach zu ziehen. Auch gelegentliche Besucher, die sind wirklich entscheidend. Ich möchte euch das einfach mal aufzeigen. Wenn diese Gruppen fehlen, dann wird es ganz düster in der Gemeinde. Ich fange mal oben an. Wenn es keine Gäste mehr gibt, also wenn ihr wirklich nur noch unter euch seid, dann ist das ein Zeichen, dass ihr entweder unbekannt seid oder ihr an Attraktivität verloren habt. Und deswegen freut euch immer, wenn Gäste da sind, Menschen einfach mal vorbeischauen, mal gehört haben, mal durch Bielefeld gefahren sind und hier sich verlaufen haben oder so. Ihr wurdet gefunden, aber vielleicht auch einfach eingeladen. Ja, ich habe gehört, hier ist eine Gemeinde, ich will mir das mal anschauen. Wenn es gelegentliche Besucher nicht mehr gibt, dann wird es wahrscheinlich an Wärme und Annahme fehlen. Und bei diesen gelegentlichen Besuchern, da gehören auch manche dazu, die nicht immer leicht sind, die manchmal echt komisch sind und auch schwierig sind, aber die bringen Leben in die Bude. Bei uns hat immer ein Lehrer gesagt, was denkst du, wenn einer in deine Gemeinde kommt mit grünen Haaren? Das macht ja was mit uns, oder? Es kann auch was anderes sein. Aber da ist für uns alle klar, also da guckst du ja da nicht weg, sondern es ist für dich ganz offensichtlich, okay, entweder lächle ich oder ärgere mich oder ich weiß nicht, es löst etwas in dir aus, oder? Und so können diese gelegentlichen Besucher so sein. Ganz kunterbunt, ganz unterschiedlich. Und jetzt ist sehr entscheidend, sind wir eine Gemeinde mit Wärme und Annahme und gehen auf sie zu und heißen sie herzlich willkommen, auch wenn sie ein paar Wochen wieder nicht kommen. Das ist ein wichtiger Faktor. Dann gibt es regelmäßige Besucher, die sind manchmal sehr anstrengend, weil sie viele Fragen stellen. Sind auch auf der Suche nach Gemeinde und fragen, wie ist das? Und hier, wir hatten mal einen, wie ist das mit dem Brot hier beim Abendmahl? Ich interessiere mich für eure Gemeinde, aber ich will gern so ein Brot hier beim Abendmahl haben. Boah, ey, wenn das schon so losgeht, da musst du dich auf einmal auseinandersetzen. Wir mussten das in der Sitzung besprechen. Wir mussten ihm eine Antwort geben und wie wir damit umgehen. Ist gar nicht so einfach. Und solche gibt es auch und das ist okay. Es lohnt sich, hier einfach auch Schritte zu gehen. Aber wenn diese Gruppen weg sind und man nur noch in einer kleinen Gruppe sind, ist vielleicht eine gewisse Stabilität da und eine gewisse Kraft. Aber wehe, man kommt auch an diesen Punkt ran. Dann, also wenn du hier Mitglieder verlierst, die eigentlich voll dabei sind, die gerne wollen, aber nicht dürfen, dann geht nochmal wieder was kaputt. Und wehe, das Herz, der Motor, wenn wir dort Menschen verlieren, das bringt richtig was zum Rütteln. Das verändert eine Menge. Deswegen ist es so wichtig, Jesus-Kultur zu leben. In jeder von euch in der Nähe Jesus zu sein, um dann all den Menschen zu begegnen, die hier bereits zusammenkommen. Amen. Heute Abend schauen wir ein bisschen nach draußen. Danke für eure Geduld, habe ein bisschen überzogen. Hoffe, es ist nicht ganz so wild. Gleitzeit aufgebaut, ne? Abgebaut. Okay, alles klar. Was ist der Plan? Noch Musik oder was? Okay.